Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich heute, den schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven bei uns zu Gast zu haben. Wir haben im Rahmen eines gemeinsamen Mittagessens die auf uns zukommenden europäischen und geopolitischen Fragen diskutiert und natürlich auch erst einmal über die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Pandemie gesprochen. Das zeigt ja auch, eigentlich sollte der Besuch schon im April stattfinden, der wurde jetzt verschoben, aber es ist gut, dass er jetzt heute auch stattfindet. Wir haben die Verhandlungen zum EU-Aufbaufonds nicht zu kurz gestaltet, aber wir sind nach 4 Tagen dann doch zu einer gemeinsamen Lösung gekommen. Ich glaube, das ist insgesamt ein Signal der Solidarität bei auch sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen. Und wichtig ist, daran sind sich Stefan Löfven und ich einig, dass wir jetzt das Geld wirklich so anlegen, dass es auch gute, innovative Investitionen in die Zukunft ermöglicht. Denn die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union, die Innovationskraft der Europäischen Union wird entscheidend sein, auch für unsere geopolitische Stärke, für die Frage, wie können wir auftreten im Konzert der Welt. Und deshalb möchte ich Stefan Löfven auch noch mal danken. Bei allen unterschiedlichen Ausgangssituationen haben wir doch eine gemeinsame Lösung gefunden und das ist, glaube ich, das, was zählt. Wir werden jetzt als deutsche Ratspräsidentschaft mit dem Parlament in die Verhandlungen gehen. Dort gibt es gerade auch im Blick auf die Rechtsstaatlichkeit noch Vorbehalte des Parlaments, aber auch auf die Zusammensetzung der mittelfristigen finanziellen Vorausschau. Und wir werden versuchen, im gegenseitigen Respekt mit dem Parlament natürlich möglichst gute Lösungen zu finden. Denn für mich zählt vor allen Dingen, dass wir dann ab 1. Januar auch das Geld verfügbar haben. Und deshalb müssen wir hier auch uns beeilen. Wir haben natürlich über die internationale Situation gesprochen. Einmal die Situation in Belarus. Ich habe den Ministerpräsidenten, so wie Sie ja gestern auch, noch einmal über die Fragen im Zusammenhang mit der Vergiftung von Herrn Nawalny informiert. Wir haben über den nächsten Europäischen Rat gesprochen. Dort werden die beiden Themen oder 3 Themen auf der Tagesordnung stehen. Einmal Digitalisierung, da sind sich Deutschland und Schweden sehr einig bezüglich dessen, was wir nach vorne bringen müssen. Schweden hat ein starkes Unternehmen mit Ericsson im 5G-Bereich, das ist sehr wichtig. Und wir haben die beiden anderen außenpolitischen Themen, das Verhältnis zur Türkei. Ich habe hier auch über die Versuche Deutschlands gesprochen, in Gesprächen mit der Türkei und Griechenland eine Verhandlungssituation herbeizuführen über die strittigen Themen des Seerechts und des Zugangs zu den jeweiligen Wirtschaftszonen. Und wir haben über das Thema China gesprochen, denn beide Themen werden auf dem nächsten Europäischen Rat eine Rolle spielen. Und dann im Oktober geht es natürlich weiter, auch mit Fragen des Klimaschutzes und anderen. Insgesamt gibt es einen sehr engen Draht zwischen Deutschland und Schweden. Und wenn wir mal unterschiedliche Ausgangspositionen haben, versuchen wir immer Kompromisse zu finden. Das war auch das Prägende heute des Gesprächs. Deshalb nochmal ganz herzlichen Dank und auch weitere gute freundschaftliche Zusammenarbeit.
Herzlichen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier in Berlin bin und dass ich die Gelegenheit habe, mit Ihnen über Themen, die uns von beider Seite um Interesse zu sprechen. Wir haben sehr enge, sehr nachhaltige Beziehungen und nicht nur was Innovation angeht, auch die Energiewende. In all diesen Bereichen arbeiten wir sehr eng zusammen innerhalb der Europäischen Union. Ich glaube, Zusammenarbeit ist dieser Tage sehr, sehr notwendig in diesen Zeiten, wo wir uns ja inmitten einer Pandemie befinden, wo das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlassen hat, wo es erhebliche Probleme mit dem Klimawandel gibt. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass die Bundeskanzlerin und ich immer wieder Gelegenheit haben. Wir haben heute auch Gelegenheit gehabt, über die Zukunft der Europäischen Union zu sprechen. Ich denke, das müssen wir auch in einen breiteren Rahmen setzen, denn wir müssen uns ja über die Herausforderungen der Zukunft unterhalten. Auch darüber unterhalten, wie wir dafür sorgen können, dass auch weiterhin in Europa es eine demokratische Entwicklung gibt und auch insgesamt in der Welt. Und ich denke, es ist wichtig, um das tun zu können, dass man so etwas wie eine längerfristige Perspektive oder Vision entwirft und dass wir uns überlegen, wie wir das erreichen können. Wir haben heute auch in unseren Gesprächen darüber gesprochen, wie man die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie am besten ausgleichen kann. Ich denke, wir werden gemeinsam in die Energiewende investieren, auch in die Digitalisierung, in die Forschung, all diese Dinge, die ja die langfristige Zukunft betreffen und die wichtig sind für unsere Zukunft, wenn wir wirklich gute Lebensbedingungen und Wohlstand für unsere Bevölkerung erhalten wollen. Der Wiederaufbaufonds, auf den sich ja die EU während des letzten Rates geeinigt hat. Natürlich ist es richtig, was Angela Merkel gesagt hat. Wir kamen von unterschiedlichen Standpunkten, aber wir haben uns zu einer Einigung zusammengefunden. Ist, denke ich, etwas, was wirklich wirksam genutzt werden kann. Das ist auch wichtig für uns, dass wir da eine Verbindung ziehen zwischen den gesamten Fonds, die wir in der EU zur Verfügung haben, und der Rechtsstaatlichkeit. Deutschland hat eine nachdrückliche Stimme, die sie auch immer wieder erheben, auch im globalen Kontext, für die Europäische Union und für die Nachhaltigkeit. Und ich denke, da haben Sie eine sehr wichtige Rolle zu spielen, auch für die Rechtsstaatlichkeit, für den Multilateralismus. Ich kann nur sagen, wir verurteilen auf das Schärfste den Versuch, Alexei Nawalny zu ermorden. Und wir wünschen ihm eine gute und rasche Besserung. Es ist völlig klar, dass die russische Regierung uns einige Antworten schuldet. Und es muss eine Untersuchung geben. Es muss eine gründliche und transparente Untersuchung geben. Jeder Verwendung von chemischen Waffen, ganz gleich unter welchen Umständen, ist eine Verletzung des Völkerrechts. Und wir werden auf jeden Fall als EU gemeinsam unsere Reaktion dazu deutlich machen. Wir stehen zusammen. In unserer unmittelbaren Nachbarschaft, sowohl in Belarus als auch im Mittelmeerraum, darüber haben wir ebenfalls gesprochen. Ich denke, unsere Länder werden auch weiterhin in der Europäischen Union sehr gut zusammenarbeiten, aber auch auf bilateralem Gebiet. Es gibt eine ganze Reihe von Bereichen.
Efforts to develop the next generation of batteries. These are initiatives that I'm convinced will create new jobs, future jobs in Sweden, in Germany, but also in the rest of the European Union. So I'm very pleased to work together with Germany and Angela Merkel in efforts to stand up for our common EU values, tackle climate change, create more jobs, better jobs, to find a common EU system for handling migration, and also strengthening security both within and outside the European Union. So we need a strong European Union, and we know that this will benefit Germany and Sweden and the EU as a whole. So thank you very much for hosting.
Questions?
Danke.
Madam Chancellor, Prime Minister, post-Brexit, Sweden hopes that Germany may well become our new best friend, particularly a Germany that perhaps does not wish to forward.
Auch ein Deutschland geben. Wir sagen ein Lagom schnelle Deutschland.
We are very good friends.
Wir sind doch schon sehr gute Freunde. Und ich habe ja schon gesagt, für uns ist es besonders wichtig, eine starke Europäische Union zu haben. Wir alle hängen ja davon ab. Alle Mitgliedstaaten der EU hängen von der Stärke der Europäischen Union ab. Und natürlich, das hat ja auch die Bundeskanzlerin deutlich gemacht. Wir als Land sind nicht in der Lage, denke ich, so diese neue Föderation zu schaffen. Das ist nicht etwas, was wir sozusagen vorantreiben würden. Aber wir sind ein sehr aktives Mitglied der Europäischen Union. Wir möchten gerne zum Beispiel auch mal gucken, ob APO vielleicht Mitglied, ob wir da vielleicht so etwas schaffen können wie ein Amt eines öffentlichen Anklägers. Das wäre doch eine interessante Sache, auch im Bereich der Verteidigungspolitik, dass wir uns da beteiligen können. Das wäre aber eine Frage des nationalen Mandats, auch da im Bereich der Verteidigung ein solches Mandat zu erlangen. Wir sind nicht Mitglied der Eurozone, aber wir überlegen uns, ob wir zum Beispiel der Bankenunion beitreten können. Also ich denke, da gibt es durchaus Möglichkeiten, die Europäische Union zu stärken, ohne dass wir jetzt sozusagen in diesen föderalen Bereich hineinrutschen.
Deutschland und Schweden sind auch aus meiner Sicht sehr gute Freunde. Wir haben sehr, sehr viel Gemeinsamkeiten in unseren Ansichten. Europa muss stark sein, aber Europa muss vor allen Dingen auch wirtschaftlich und sozial stark sein, sonst können wir nicht handeln. Und da ist in Deutschland auch das Subsidiaritätsprinzip ein ganz wichtiges. Das, was zu Hause besser gelöst werden kann, das muss nicht einfach nach Europa transferiert werden, nur damit das nach Europa kommt, sondern das soll in Europa gelöst werden, was man besser und gemeinsam in Europa machen kann. Deutschland ist in der Eurozone, aber das hindert uns nicht daran, in vielen anderen Bereichen wirklich sehr, sehr eng miteinander zusammenzuarbeiten. Und das werden wir auch weiter tun. Und wir sind uns natürlich gewiss und gewahr, dass durch den Austritt Großbritanniens wir gerade außenpolitisch, aber auch innovationspolitisch noch enger zusammenarbeiten müssen. Denn das ist eine neue Herausforderung für uns, ein Großbritannien, das seinen eigenen Weg geht. Und Europa ist nicht stärker als seine ökonomische Kraft. Wir können nicht sozusagen eine wichtige Stimme auf der Welt in Klimaschutz, Menschenrechten und vielem anderen sein, wenn wir selber wirtschaftlich und innovativ schwach sind. Und das ist eine ganz feste Basis, auf der Deutschland und Schweden zusammenarbeiten.
Frau Bundeskanzlerin, zum Fall Nawalny. Der Kreml hat heute Vormittag gesagt, es gäbe keine Gründe, dem russischen Staat etwas vorzuwerfen in dem Zusammenhang. Wie müsste denn aus Ihrer Sicht die Antwort des Kreml aussehen auf Ihre Frage und Aufforderung nach Aufklärung, damit das Nord Stream Projekt 2 weitergeführt werden kann? Und eine Frage an den Ministerpräsidenten. Sie haben von Sanktionen gesprochen auf europäischer Ebene. Wo sehen Sie da einen Ansatz? Wie könnten die aussehen? In welchen Bereichen? Danke.
Herr Blank, ich nehme natürlich das, was jetzt so gesagt wird, auch wahr. Aber ich will sagen, ich habe gestern umfassend Stellung genommen, was wir jetzt und in den nächsten Tagen machen. Und dass natürlich auch vieles abhängt von den jeweiligen Reaktionen auch der russischen Regierung. Aber ich habe meinen Worten von gestern heute da nichts hinzuzufügen.
Ich habe ja gesagt, wir müssen reagieren. Und natürlich, da ist etwas passiert in einem Flugzeug innerhalb Russlands. Innerhalb der Jurisdiktion Russlands. Also ist es doch nur anständig und fair zu sagen, jetzt seid ihr dran. Die Sache muss untersucht werden. Ein Mann ist fast gestorben. Das hätte ja passieren können. Und es ist dort passiert. Das heißt also, es ist notwendig, hier eine Untersuchung zu führen und festzustellen, wer eigentlich dafür verantwortlich ist und diese auch dann zur Rechenschaft zu ziehen.
Frau Bundeskanzlerin und Herr Ministerpräsident, und es geht um die Pandemie, die uns ja seit März beschäftigt. Als in Deutschland wohnende Schwedin habe ich während dieser Zeit mehrere Monate in beiden Ländern verbracht. Und ab und zu hört man ja, dass der deutsche und der schwedische Weg eigentlich nicht so unterschiedlich ist. Aber was ich hier gesehen habe, von Schulschließungen, Ausgangsbegrenzungen, jetzt die Maskenpflicht, all das gibt es ja in Schweden nicht. Und ich möchte Sie fragen, wie denken Sie, kann es sein, dass zwei Länder, die, wie Sie gerade betont haben, so viel gemeinsam haben, die gleiche Bedrohung und die gleiche wissenschaftliche Grundlage, dass man so verschiedene Wege geht. Und wenn ich darf, haben Sie während Ihrem Treffen heute Ministerpräsident Löfven von den Vorteilen des Maskentragens überzeugen können, Frau Bundeskanzlerin?
Darüber haben wir ehrlich gesagt gar nicht gesprochen. Für uns ist das selbstverständlich, wenn wir die Distanz nicht einhalten können, dass wir dann Masken tragen hier in Deutschland. Ich glaube, es ist auch nicht so eine große Last, die wir damit auf uns nehmen, und wir helfen anderen Mitmenschen dabei. Ja, die Länder haben unterschiedlich geantwortet. Ich glaube, dass der deutsche Weg an manchen Stellen gar nicht so komplett unterschiedlich zu Schweden war, weil wir ja gemessen an Frankreich oder Spanien oder Italien doch auch relativ viel Freiraum hatten. Man konnte den ganzen Tag rausgehen, das waren nicht beschränkte Stunden. Die Kinder konnten auch sich frei bewegen. Aber in der Tat haben wir doch einige Maßnahmen mehr eingeführt, zum Beispiel das Schließen der Schulen, der Kitas. Das Wirtschaftsleben konnte eigentlich weitergehen, sofern der Schengen-Raum oder der gemeinsame Markt noch funktioniert hat. Und ich denke erstmal, Deutschland und Schweden sind auch von ihrer Gegebenheit recht unterschiedlich. Wir haben, ohne dass ich jetzt despektierlich sein will, doch einige Ballungsräume mehr, wenn ich an das Ruhrgebiet denke, an die ganze Rhein-Main-Schiene, an die Industrieregionen. Schweden hat auch sehr viele ländliche Regionen und so haben wir uns für den Weg entschieden, von dem wir glaubten, dass er ganz erfolgreich ist. Aber da muss jeder eben auch selber dann seine Entscheidungen treffen.
I agree.
Dem kann ich nur zustimmen. Das ist auf jeden Fall eine Frage der nationalen Entscheidungsfindung. Aber sicherlich, da hat es auch ein paar, denke ich, Übertreibungen gegeben, was nun die Unterschiede zwischen den verschiedenen Wegen unserer beiden Länder angeht. Ich denke, wir wollten gerne natürlich dafür sorgen, dass niemand krank wird. Wir wollten einen positiven Beitrag dazu bleiben. Das heißt, soziale Distanz ist wichtig. Auch die Test-and-Trace-Politik, das heißt, dass man wirklich nachverfolgen kann, wer sich angesteckt hat, dass wir nachverfolgen können, wie sich das Virus verbreitet. Und dann haben wir so eine Art Mischung aufgelegt zwischen bestimmten Gesetzen, sogenannten Empfehlungen, dann auch die Behörden geben. Das ist also sozusagen ein Unterschied. Aber diese Empfehlungen sind nicht einfach nur ein freundlicher Ratschlag, sondern das ist wirklich eine nachdrückliche Empfehlung. Und wenn man sich dann einmal ansieht, was die Menschen tatsächlich dann getan haben, so muss man sagen, das ist tatsächlich zu dramatischen Veränderungen in den Verhalten der Menschen, auch in Schweden, geführt hat. Und ich denke, man muss sich das auch sozusagen zusammendenken, sowohl die Gesetze als auch eben diese klaren Empfehlungen, die wir gegeben haben. Und wir haben natürlich auch jeden Respekt, was die Entscheidung anderer Länder angeht. Denn diese anderen Länder haben ihre Tradition, wir haben unsere, was die Gesetzgebung und die Regularien angeht. Und ich denke, es ist übertrieben zu sagen, dass es da so riesige Unterschiede zwischen unseren beiden Ländern gegeben hat. Und ich denke, man muss das auch, ich möchte das auch an meine Bürger sagen, an die Bürger meines Landes sagen. Wir müssen erst einmal abwarten, denn diese Pandemie ist keineswegs vorbei. Wir müssen uns vorerst einer Bewertung, denke ich, enthalten, denn wir haben noch nicht das Ende dieser Pandemie erlebt.
Wenn Sie erlauben, eine innenpolitische Frage, und zwar hat die CSU heute erneut eine Kaufprämie für Verbrennungsmotoren gefordert und angekündigt, dass sie das auf dem nächsten Koalitionsgipfel mit der SPD erneut diskutieren will. Meine Frage, hat Herr Söder das mit Ihnen im Vorfeld abgesprochen, diese Initiative, und unterstützen Sie sie? And a question to the Swedish Prime Minister, if you allow. Concerning once again Russia.
Und darf ich noch eine Frage an den Premierminister stellen, was Russland angeht? Sie haben sich, glaube ich, wenn ich recht entsinne, Ihr Land als eine Art Vermittler ins Spiel gebracht in dem gegenwärtigen Problem mit Belarus. Das wollte man wohl nicht. Wie sehen Sie das jetzt? Werden Sie noch einmal versuchen, sozusagen sich als Vermittler ins Spiel zu bringen? Und wie könnte das Ihre eigene OECD, wie könnte das Ihre eigene OECD-Bewerbung vielleicht für das nächste Jahr unter Umständen beeinflussen?
Und auch Alexander Dobrindt bezüglich dieser Prämien für den Verbrennungsmotor des Öfteren gesprochen. Ich persönlich glaube, dass unser unser Konjunkturprogramm jetzt rund ist, dass wir die richtigen Maßnahmen beschlossen haben, dass wir da auch Förderungen für die Automobilindustrie drin haben, insbesondere auch durch die Mehrwertsteuersenkung natürlich faktisch auch Vorteile, Preisvorteile auch für Verbrennungsmotoren dabei sind. Aber jeder kann sich aussuchen, in welchem Sinne er Investitionen in seine Mobilität macht. Das gilt eben für ein E-Bike genauso wie für ein neu zu kaufendes Auto, egal welcher Art. Und insofern sehe ich da jetzt im Augenblick keinen Ergänzungsbedarf, aber die Position der CSU ist mir bekannt.
Now, the offer was
Also dieses Angebot ist ja gemacht worden, nicht wirklich als sozusagen Vermittler aufzutreten, sondern es ging um einen Dialog. Also wie kann man einen Dialog mit Belarus anstoßen? Und zwar haben wir dieses Angebot auf den Tisch gelegt, weil wir ja im nächsten Jahr die OSZE, korrigiert sich der Ministerpräsident, als Vorsitzende übernehmen. Und das ging eigentlich darum, dass man sozusagen sagt, das ist ja immerhin eine Organisation, in der Belarus ein Mitglied ist. Und dann kann man vielleicht einen Dialog anstoßen. Das eignet sich vielleicht als Forum dafür, nicht etwa als, dass wir uns als Vermittler da ins Spiel gebracht haben. Also das war das Angebot, das wir gemacht haben. Und dieses Angebot steht nach wie vor. Aber natürlich, Belarus muss jetzt das annehmen, wenn sie das möchten. Und ich glaube, es war vorgestern, dass der Außenminister Lavrov gesagt hat, dass es handle sich da um einen illegitimen Eingriff in die inneren russischen Angelegenheiten. Nun ja, das ist deren Bewertung. Das Angebot liegt auf dem Tisch.